Apostelgeschichte Kapitel 9. Vers 19. Apostelgeschichte 9, Vers 19. Ist im Neuen Testament. Und nachdem er Speise genommen hatte, er, der Paulus, kam zu Kräften. Wir haben letzte Woche das Bekehrungserlebnis von Paulus gesehen. Wie er auf der Straße nach Damaskus war, die Christen zu verfolgen. Und wie er dem lebendigen Jesus begegnet ist, dem verherrlichten Jesus, wie ihm das Licht umstrahlt hat, wie er seine Stimme gehört hat. Und er ist mal flach am Boden gelegen. Ob er vom Pferd runtergefallen ist oder einfach so auf die Nase, wissen wir nicht. Und dann war er so geblendet von diesem Licht, von dieser Herrlichkeit, dass er 3 Tage lang blind war. Und sie haben ihn an der Hand nach Damaskus hineingeführt, bis dann ein Jünger namens Ananias gekommen ist, zu dem der Herr gesprochen hat. Er hat ihm die Hände aufgelegt und dann ist er wieder sehend geworden. Und in diesen 3 Tagen, wo er nichts gegessen hat, nichts getrunken hat, hat ihm der Herr gezeigt, wie viel er leiden muss für seinen Namen. Und so kein Wunder, dass der Paulus schwach ist. Aber nachdem er gegessen hat, kommt er wieder zu Kräften. Und das heißt, er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Wir werden jetzt sehen in den Versen 20 bis 31, wie Paulus um seine Berufung ringt. Wie er eigentlich gegen Gott kämpft ein bisschen. Den Ruf des Paulus haben wir in Vers 15 gesehen. Er spricht der Herr zu Ananias, er sagt, geh hin, denn dieser, der Paulus, ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Ruf des Paulus. Zuerst zu den Heiden, zu den Nationen. Das war sein erster Ruf. Das war sein Hauptruf. Zweitens vor Könige. Und dann das Volk Israel, das war ganz am Schluss. Das war unter ferner Liefen. Aber Paulus hatte ein Herz für sein Volk. Der hatte ein Herz für die Juden. Im Römerbrief im 9. Kapitel schreibt, ich habe große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten. Paulus hat gesagt, ich bin gewillt, in die Hölle zu gehen, wenn nur meine Brüder gerettet werden können. Was für ein Herz haben wir, das Herz für unsere Leute, für unsere Verwandten, für unser Volk. Römerbrief im 10. Kapitel im Vers 1 sagt Paulus, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, also die Israeliten zu Gott, ist, dass sie errettet werden. Das war das Herz des Paulus für sein Volk, für die Juden. Und ich bin mir sicher, hat sich gesagt, ich bin perfekt dazu geeignet, sie zu erreichen. Ich habe ein Zeugnis. Ich war im Hohen Rat, ich war ein Pharisäer, ich war ein Theologe, angesehen. Und ich habe die Christen verfolgt und dann ist mir Jesus begegnet. Und da bin ich den Leuten nur mein Zeugnis erzählen kann. Und das war sein Herz zu den Juden. Aber Gott hat ihm gesagt, Paulus, dein erster Ruf ist zu den Heiden. Aber Paulus war ein harter Knochen. Ein Dickkopf, der hat mir zu leicht aufgegeben. Und ich mag das irgendwie. Es ist eine gute Eigenschaft, solange wir unseren Kopf auf die richtigen Dinge setzen. Es ist schlecht, wenn wir gegen den Herrn anrennen. Im Vers 20, und sogleich predigt er in den Synagogen, also er geht zu den Juden, in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ich mag das, was hat er gepredigt? Jesus. Wir haben das die ganze Zeit in der Apostelgeschichte schon gesehen. Die haben nicht irgendeine Konfession gepredigt, nicht irgendein theologisches System, nicht irgendwelche Regeln. sondern schlicht und einfach eine Person, Jesus. Das ist Christentum, Beziehung mit Jesus. Ich mag das. Vers 21, alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den Hohenpriestern führte? Die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen. Dafür waren die Christen bekannt. Das waren die, die zu Jesus beten, die seinen Namen anrufen. Das hat sie charakterisiert. Die Leute wundern sich, hey, was ist mit dem Saulus passiert? Das war doch ein Verfolger. Jetzt spricht er von Jesus. Vers 22. Paulus aber erstarkte noch mehr im Wort. Hier zwischen den Versen 21 und den Versen 22 ist eine Zeitperiode von etwa 2 bis 3 Jahren. Wir sehen das aus dem Galaterbrief, aus dem ersten Kapitel, Vers 15, wo Paulus seine Geschichte erzählt, wo er sagt, als es aber dem, der mich von meiner Mutterleib an auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas, das ist der Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. 2 bis 3 Jahre in Arabien, in der Wüste. Paulus hatte ein großes Wissen vom Alten Testament. Der war ein Experte des Gesetzes. Und ich glaube, in dieser Zeit hat der Herr ihm alles ganz neu gelernt. Und all diese Schriftstellen, die ihm so vertraut waren, hat ihm gezeigt, dass es alles auf eine Person hinweist. Alles auf Jesus. Jedes Gesetz, jedes Opfer, jeder Gegenstand im Heiligtum, alles auf Jesus. Und es war eine wertvolle Zeit, die Zeit allein mit Gott. Er sagt, er hat sein Evangelium der Gnade nicht von Menschen empfangen, sondern direkt vom Herrn. Es sind wertvolle Zeiten, wenn wir Zeit allein mit Gott verbringen, seinem Wort, und sagen, Herr, Heiliger Geist, lehr du mich. Ich kann mich erinnern, das war meine liebste Klasse in der Bibelschule, wo wir gelernt haben, die Bibel zu studieren. Und anfangs durften wir keine Kommentare verwenden, keine Hilfsmittel, sondern nur wir, der Herr und sein Wort. Und es ist einfach wunderbar, es ist begeisternd, wenn der Herr anfängt, dir die Schrift lebendig zu machen. Wenn du plötzlich Stellen verstehst, die du vorher nicht verstanden hast. Wenn es dir persönlich macht für dein Leben. Irgendwann machen wir nochmal ein Seminar, wie man Bibel studieren kann. Ich glaube, das war so eine Zeit, die der Petrus gehabt hat. Vers 22, Saulus, aber er erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Also er ist wieder zu den Juden gegangen, nach Damaskus, und hat ihnen aus dem Alten Testament bewiesen, dass Jesus der Messias ist. Und es heißt, er brachte sie in Verwirrung. Es ist aber nichts da, was andeutet, dass sein Dienst Frucht gebracht hat oder dass Leute reagiert hätten auf seine Botschaft. Das war einfach nicht sein Ruf zu den Juden. Vers 23. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt. Und sie bewachten auch die Tore sowohl bei Tag als bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Die Juden in Damaskus haben seinen Dienst nicht angenommen. Ganz im Gegenteil. Wollten ihn umbringen. Hat keine Frucht gehabt aus seinem Dienst zu den Juden. Und letztendlich haben sie ihn im Korb die Stadtmauer runtergelassen. Könnt ihr euch vorstellen, was der Paulus gedacht hat, was er gefühlt hat, wie er da in dem Korb gesessen ist und die Stadtmauer runter. Was ist da vorgegangen in Paulus? Ich denke, er war enttäuscht, er war verärgert, er war verletzt, vielleicht sogar sauer auf die Juden, sauer auf Gott. Und wir alle kommen irgendwann immer wieder in solche Situationen, wo wir von irgendetwas oder von irgendjemandem enttäuscht werden, wo unsere Absichten, unsere Träume nicht erfüllt werden. Paulus sagt aber später, das war ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben mit dem Herrn. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 11, wir waren da die letzte Woche schon, da nennt Paulus dieses Ereignis, wo er im Korb die Stadtmauer runter ist, und nimmt das ganz konkret als ein Beispiel. Im Vers 30 sagt er, wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte mich der Statthalter des König Aretas. Das ist übrigens der Schwiegervater von Herodes Antipas. Und er war der König eines arabischen Reiches im Osten, östlich von Israel. Ja, also der Statthalter des König Aretas bewachte die Stadt der Damaszener, um mich gefangen zu nehmen. Und durch ein Fenster wurde ich in einem Korb durch die Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit und dieses eine Ereignis, das ist mir ganz besonders wichtig, das ist mir ganz besonders in Erinnerung. Und dann spricht er von den großen Offenbarungen, die Gott ihm gegeben hat und die Krankheit, den Dorn in seinem Fleisch, wo er den Herrn dreimal angerufen hat, dass er ihn heilt. Und der Herr sagt im Vers 9, und er sagte zu mir, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wow. Was ist los mit dem Paulus? Ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten, an Nöten, an Verfolgung. War der Paulus pervers? War der Paulus verrückt? Ich glaube nicht, ich glaube, Paulus hat Gott gekannt. Und er hat gelernt, wovon er später schreibt im Römerbrief 8,28. Wer kann es schon auswendig? Römer 8, 28. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und Paulus schaut zurück und sagt, es war ein Ereignis in dem Korb an der Stadtmauer von Damaskus, dass Gott gebraucht hat, mich dorthin zu bringen, wo er mich haben wollte, zu den Heiden. Und was für einen machtvollen Dienst der Paulus unter den Heiden hatte dann. 25 Jahre später schaut er zurück auf das Ereignis und schreibt im Römerbrief 8,28, wer kann schon? Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Paulus wollte zu den Juden. Da hat er sich sicher gefühlt als Missionar, als Apostel zu den Juden. Er war ein Experte des Alten Testaments. Er war ein Pharisäer, er war ein Theologe, er war sogar im Hohen Rat, im obersten Gerichtshof von Israel. Und dann hat ihn der Herr 3 Jahre gelehrt in der Wüste. Er hat ihm gezeigt, wie all diese Schriften, wie das ganze Alte Testament auf Jesus hinweist, auf Jesus den Messias. Und Paulus hat sich gedacht, ich bin wie geschaffen, zu den Juden zu gehen. Gott, ich bin dein Mann für diese Stunde. Und ich will das tun. Und der Herr hat gesagt, nein, ich will, dass du zu den Heiden gehst. Und oft gebraucht der Herr Menschen dort, wo sie nicht glauben, dass sie Experten sind. Wo sie sich nicht so sicher fühlen, muss er sich schwach fühlen, muss er sich unzureichend fühlen. Weil dann bekommt er die Ehre. Dann können wir nicht sagen, es ist mein Talent, meine Fähigkeiten, meine Persönlichkeit, meine große Demut, dass ich hier Frucht bringe. Nee, sondern sagen wir Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und er bekommt die Ehre. Und so hat Paulus sein christlicher Dienst beginnt mit dieser Riesenenttäuschung in Damaskus. Und was tut der Paulus? Geht der Paulus zu den Heiden? Naja, nicht der Paulus, war ein harter Knochen. So schnell hat er nicht aufgegeben. Wo ist er als nächstes hingegangen? Nach Jerusalem, zum Zentrum des Judentums. Vers 26, als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen und alle fürchteten sich vor ihm, dass sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Also nicht mal die Geschwister in Jerusalem nehmen ihn erstmal so auf. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass er zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Wir haben den Barnabas schon im Kapitel 4 gesehen, wo er sein Land verkauft hat, das Geld zu Füßen der Apostel niedergelegt hat. Sein Name war eigentlich Josef, aber die Jünger haben ihn Barnabas genannt. Das heißt Sohn des Trostes. Das war der Dienst von Barnabas. Einer, der getröstet hat, ermutigt hat, der Einheit gestiftet hat und Versöhnung. Wir brauchen solche Menschen wie den Barnabas. In Kapitel 11 sehen wir, da heißt es von ihm, dass er ein guter Mann war, voll des Heiligen Geistes und voll Glauben. Ah, was für ein Zeugnis, wenn das wer sagen kann. Ich wünsche mir, dass die Leute das mal von mir sagen können. Oder noch mehr, dass der Herr das von mir sagen kann, ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und voll Glauben. Der Barnabas. In Vers 29, und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten. Hellenisten, das waren Juden, die griechisch geprägt waren, von der griechischen Kultur. Schon ein bisschen näher bei den Heiden, aber noch immer die Juden. Es waren übrigens dieselben Leute, die den Stephanus gesteinigt haben. Und wir sehen, sie lieben auch den Paulus nicht viel mehr. Er stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten, ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn hinweg nach Tarsus. Paulus, 15 Tage in Jerusalem. Sein zweiter Anlauf im Kapitel 22, wo er nochmals ein Zeugnis erzählt, spricht er davon. Vers 17. Er sagt, es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn, das ist Jesus, sah, der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und hin und her in den Synagogen schlagen ließ. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Paulus, 15 Tage in Jerusalem, hat diese Vision im Tempel und fängt zu diskutieren an mit dem Herrn. Sagt im Prinzip, Herr, du versaust hier eine wunderbare Gelegenheit. Siehst du nicht, Herr, wie machtvoll mein Zeugnis wäre, hier bei den Juden in Jerusalem? Herr, siehst du nicht, dass ich dein Mann bin? Wie wunderbar wäre das, wenn ich denen mein Zeugnis geben könnte. Und der Herr sagt zu ihm, nein, geh weit weg. Geh zu den Nationen. Und manchmal sind wir in solchen Situationen, wo wir sagen, Herr, du versäumst eine Gelegenheit. Herr, wenn du nicht mein Projekt hier oder meine Sache hier segnest, wenn du das segnen würdest, das wäre so wunderbar. Und der Herr sagt aber, nein, lass es, gib es auf. Ich habe was anderes vor. Schick dich woanders hin. Und im Vers 30, zurück in Apostelgeschichte 9, als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn hinweg nach Tarsus. Haben den Paulus nach Hause geschickt. Zu den Heiden. Nach Tarsus. Und sagt, Paulus, du hast hier keinen Erfolg. Wir glauben, die Sache läuft nicht so gut für dich. Du ringst und du bemühst dich in deiner eigenen Kraft. Aber das ist nicht dran für dich. Da ist keine Frucht da, Paulus. Und die nächsten 7 bis 10 Jahre wird der Paulus in Anonymität verbringen. In Tarsus. Unbekannt. Hat sich vielleicht gefragt, Gott, wirst du mich je wieder gebrauchen können? Was für eine Erfahrung der Paulus gemacht hat. Hat sich bekehrt, will in den Dienst, geschlossene Tür. Geht nach Jerusalem, geschlossene Tür. Und dann 7 bis 10 Jahre in Tarsus. Vielleicht kennst du die Situation, du hast dich vor 10 Jahren bekehrt, sagen wir, du hast Vision gehabt für eine Sache und die Tür ist nicht aufgegangen. Und die letzten 10 Jahre waren so relativ still. Und du fragst dich, kann der Herr mich gebrauchen? Aber gib die Hoffnung nicht auf. Das waren wichtige Jahre für den Paulus. Gott hat da in seinem Herzen gewirkt, hat ihn verändert. Und wir sehen, dass Paulus nachher wahrscheinlich der einflussreichste Mann in der Geschichte der Menschheit war, nach Jesus. Also gib die Hoffnung nicht auf. Gott kann uns noch immer gebrauchen. Lass ihn nicht entmutigen. Halt fest am Herrn und lass ihn seinen Weg haben. Entspann dich, lebe mit dem Herrn, vertraue auf ihn täglich und schwimm einfach mit dem, was er für dich hat. Mach das, was er tut und gib dir eigenen Pläne, Vorstellungen auf, lass die los. Ich will nicht sagen, Herr, das ist das, was ich tun werde, sondern dass wir sagen, Herr, was willst du, dass ich tue? Und Paulus hat später zurückgeschaut und hat gesagt, der Plan war perfekt. Ich meine, er hat die ganze Welt erreicht, die ganzen Heiden für Jesus. War das effektivste Werkzeug in den Händen des Herrn, wahrscheinlich in der ganzen Geschichte. Und er schaut zurück und sagt, der Plan war perfekt, der Plan war gut. Aber der Herr hatte was ganz anderes vor, als ich mir gedacht habe. Und wir haben uns die Stelle schon letzte Woche angeschaut, in Matthäus 11, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, all ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In Matthäus 11. Vers. Ist das 11,28? Jesu Last ist leicht. Und so klingt dich ein bei Jesus. Lern von ihm. Und da kommt der Friede im Herzen her. Wir haben letzte Woche gesagt, das Joch war dazu da, um 2 Ochsen zusammenzuspannen. Einen dümmeren, einen schwächeren. Normalerweise mit einem stärkeren und einem klügeren. Und wir wissen alle, welcher Ochse wir sind. Und so sagt Jesus, joch dich mit mir zusammen. Lern von mir, geh mit mir, ich werde dein Leben leiten. Und Paulus hat versucht, den Herrn in seine Richtung zu ziehen, wenn wir bei dem Bild mit dem Joch bleiben, und hat sieben bis zehn Jahre hat es gedauert, bis der Paulus letztendlich aufgegeben hat. Harter Knochen. Aber dann hat der Barnabas ihn geholt aus Tarsus und hat ihn mitgenommen in die Gemeinde in Antiochien. Und ist rausgegangen zu den Heiden und der Herr hat sein großes Werk durch den Paulus getan. Die Welt verändert. Warum? Weil Paulus das Joch des Herrn auf sich genommen hat. Weil er gesagt hat, okay Herr, ich gebe auf, ich gehe in deine Richtung. Ich reise einfach mit dir durch mein Leben. Was wäre passiert, wenn der Paulus die Lektion nicht gelernt hat? Ich glaube, zwei Möglichkeiten. Entweder er wäre sehr jung gestorben. Sie hätten ihn umgebracht, die Juden. Oder er wäre in einem sehr unbedeutenden Dienst, einem sehr ineffektiven Dienst gewesen, wäre wahrscheinlich unglücklich gewesen. Es ist viel besser, mit dem Herrn mitzugehen. Sein Plan ist das Beste für unser Leben. Wenn wir den ganzen Plan Gottes sehen könnten für unser Leben, wenn wir alles von Anfang bis Ende sehen könnten, dann würden wir sofort drauf losrennen. Weil der das Beste ist. Es gibt nichts Besseres. Wenn wir das Ganze sehen könnten, würden wir nicht lang diskutieren, würden wir drauf losrennen. Jawohl, Herr. Dein Plan für mein Leben. Aber das Problem ist, der Herr, der offenbart uns nicht alles. Sondern immer nur Schritt für Schritt. Immer nur den nächsten Schritt. Weil der Herr will, dass wir im Glauben leben. Dass wir auf ihn vertrauen. Und das macht das Leben spannend. Das ist unser Abenteuer mit dem Herrn. Mit Jesus leben ist spannender als Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen. Einfach diese Schritte im Glauben und sehen, wie der Herr wirkt. Und ich glaube, wir werden noch ganz, ganz große Dinge sehen. Der Herr hat noch viel vor. Aber das ist ein Schlüssel in unserem am Leben mit dem Herrn. Wenn du von neuem geboren bist, wenn du Jesus im Herzen hast und Frieden mit Gott hast, aber trotzdem nicht diesen Frieden im Herzen hast und diese Ruhe, von der Jesus in Matthäus 11 spricht, in deiner Seele, wenn wir besorgt sind um viele Dinge, um die Zukunft, um Familie, Finanzen, Dienst, Gesundheit, Beziehungen, wenn wir viele Sorgen haben, wenn wir besorgt sind, dann ist es oft deswegen, weil wir noch immer ganz aufgegeben haben. Weil wir noch nicht ganz das Joch des Herrn, das leicht ist, auf uns genommen haben. Wir machen uns Sorgen, wenn wir sein Joch mit aufgenommen haben. Wenn wir noch immer versuchen, den Herrn in unsere Richtung zu ziehen. Noch immer versuchen, unsere Pläne durchzudrücken, statt seinem zu folgen. Und so lasst uns lernen von Paulus, dass wir seinem Plan folgen, dem Herrn vertrauen, auf seine Liebe, auf seine Souveränität in unserem Leben. Und wir wissen, dass er gute Pläne für uns hat. Wir können zum Herrn sagen, Herr, das ist mein Wunsch, das wäre mein Vorschlag, aber Herr, was willst du? Was ist dein nächster Schritt für mich? Und im Vers 31, so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden. Und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Paulus ist aus dem Weg und die Gemeinde wird gesegnet. Mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Ich liebe, dass die Schrift sagt, der Heilige Geist ist unser Tröster. Brauchst du Trost? Lauf zu ihm, er ist der Beste. Es gibt keinen besseren Tröster. Und wann passiert das, was der Paulus sich so sehr gewünscht hat? Wann passiert das? Als Paulus aus dem Weg ist. Als letztendlich der aus dem Weg ist, der da ringt und versucht, seine eigene Vision durchzudrücken. Und manchmal ist das Beste, was ich tun kann, das Beste, was du tun kannst, ist einfach aus dem Weg gehen. Und den Herrn das tun lassen, was er will. Und jetzt, wo Paulus aus dem Weg ist, ist das Augenmerk, die Aufmerksamkeit hier wieder auf den Petrus. Petrus war der Apostel für die Beschneidung, für die Juden. Das war sein Ruf. Der Ruf von Paulus war zu den Unbeschnittenen, zu den Heiden. Also wieder der Petrus im Vers 32. Es geschah aber, dass Petrus, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinabkam, die zu Lydda wohnten. Das waren vielleicht die Leute, die sich bekehrt haben durch den Philippus. Erinnert euch, als der hinauf nach Caesarea gezogen ist, wo er sich dann letztendlich niedergelassen hat, das Evangelium gepredigt. Und Paulus zog überall dort umher. Und ich mag es ich mag es an Petrus. Der Petrus war ein Schwergewicht in Jerusalem. Ich meine, das war der Prediger, einmal gepredigt, 3000 bekehrt, zweites Mal 5000 bekehrt. Ich meine, der Petrus war wer? Das war der Star. Und Petrus hätte sich zurücklehnen können, bequem werden können und gesagt, hey, ich genieße mal ein bisschen den Rummel. Ich gründe jetzt den Petrusdienst international. Mache meinen eigenen Fernsehsender auf und die Leute sollen sehen, wie sehr sie gesegnet werden durch mich. Aber nicht so der Paulus, der zog durch diese ganzen Kaffs hindurch. Ja, Petrus, Entschuldigung, ja. Petrus war immer in Bewegung. Er war immer auf der Suche, wo er jemandem dienen kann, war verfügbar für den Herrn und war auch bereit, so Individuen, einzelnen Personen zu dienen, in den kleinen Kaffs. Und das ist eine gute Charakteristik hier. Der Herr gebraucht Männer und Frauen, die in Bewegung sind, die offene Augen haben, nach Gelegenheiten Ausschau halten, wo sie dienen können. Die einfach dem Herrn dienen wollen. Es ist schwer für den Herrn, jemanden zu gebrauchen, der einfach rumhängt. Irgendwie vom Fernseher sich eine Chipspackung nach der anderen reinzieht, ein Bier nach dem anderen, träge ist und einfach Zeit verschwendet. Es ist schwer, so jemanden zu motivieren. Aber der Herr gebraucht Leute, die sagen jeden Tag, Herr, was hast du heute für mich? Die offene Augen haben, nach offenen Türen. Es ist schwer, ein geparktes Auto zu lenken. Viel einfacher ein Auto, das in Bewegung ist. Und das verfügbar ist, ein Werkzeug für den Herrn. Und der Petrus ist hier ein Vorbild für uns. Vers 33. Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Hat hier wahrscheinlich ein Wort der Erkenntnis bekommen. Steh auf und mach dir selbst ein Bett. Und sogleich stand er auf und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Sarum wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Weitere Eigenschaft, die wir hier beim Petrus sehen. Er betont Jesus Christus. Er sagt, Aeneas, Jesus Christus, heil dich, ja. Verherrlicht Jesus. Das war seine Motivation. Und es ist wichtig, dass wir die Motivation haben, wenn wir vom Herrn gebraucht werden wollen. Wenn wir was tun wollen, um uns selbst zu verherrlichen, um selbst die Aufmerksamkeit zu bekommen, die auf uns zu ziehen, dann begrenzen wir wirklich das, was Gott durch uns tun will. Und Gott uns nicht so gebrauchen, weil Gott will die Ehre haben. Gott will nicht, dass Menschen erhoben werden. Und er tut es wirklich unseretwillen, weil wenn wir Menschen erheben, Menschen werden uns immer enttäuschen, ganz gleich wer das ist. Freunde, der Pastor, der Evangelisten. Es sind alle nur Menschen. Aber es gibt nur einen, der uns nie enttäuschen wird, auf den wir uns völlig verlassen können, der 100% zuverlässig ist. Und das ist der Herr. Deswegen will der Herr die Ehre, deswegen will er im Mittelpunkt, deswegen will, dass wir total auf ihm ausgerichtet sind. Mich erinnert diese Begebenheit hier auch sehr an Johannes 5. Erinnert euch, wo Jesus den Gelähmten geheilt hat, oder den Kranken, am Teich von Bethesda. Es sind fast dieselben Worte, die der Petrus hier spricht. Jesus hat gesagt, nimm dein Bett auf und geh umher. Petrus sagt zu ihm, Jesus Christus heilt dich, steh auf und mach dir selbst ein Bett. Der am Teich hatte wahrscheinlich so eine Matratze oder irgendwas vorgelegen ist, das konnte er mitnehmen. Der Aeneas ist daheim in seinem Bett gelegen. Aber dieselben Worte. Der Petrus folgt hier dem Vorbild Jesu. Ahmt Jesus nach und das ist immer eine gute Idee. Warum sollte der sein Bett aufnehmen, sein Bett machen? Ich glaube, was Jesus sagt oder was Petrus sagt, ist, erwarte keinen Rückfall. Triff keine Vorsorge, wieder zurückzufallen. Wenn wir das geistlich sehen, der Herr gibt uns Sieg, der Herr gibt uns Heilung von Sünden, von alten Angewohnheiten, sagt zu uns, steh auf, ich heile dich, ich mache dich heil, ich befreie dich. Und dann sagt er, triff keine Vorsorge für den Rückfall. Paulus drückt es so aus in Römer 13 und sagt, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Wenn du ein Problem hast mit Alkohol, geh nicht in die Bar. Männer, schaut euch keine Filme an, die euch auf blöde Gedanken bringen. Treibt keine Vorsorge für das Fleisch. Interessant hier auch, er sagt, mach dir selbst ein Bett. Vielleicht haben ihm früher andere Menschen das Bett gemacht. Und es ist oft so, wenn man mit Leuten spricht, die mit Leuten zu tun hat, die angeblich psychisch krank sind oder so, sieht man das oft. Es hat Vorteile, wenn einen alle bemitleiden, wenn man verwöhnt wird, wenn andere einem alles machen. Vielleicht sagt Petrus deswegen, mach dir selbst ein Bett. Kolosserbrief, Epheserbrief spricht davon, dass wir unseren alten Menschen ablegen müssen und den neuen Menschen anlegen oder den alten Menschen ausziehen, den neuen Menschen anziehen. Und es ist ganz wichtig. Der alte Mensch sind alte, sündige Angewohnheiten, an die wir uns gewöhnt haben, an die wir, mit denen wir uns wohlfühlen, die automatisch abrennen. Und wir müssen die ablegen. Das ist ganz klar. Aber das ist nicht genug. Sondern wir müssen diese alten Angewohnheiten, die sündigen Angewohnheiten, durch die richtigen ersetzen. Durch die biblischen. Wir sehen das im Kolosserbrief, glaube ich, schreibt der Paulus das. Dass denen, die gestohlen haben, stehlt nicht mehr. Okay, das ist der erste Teil. Legt den alten Menschen ab. Aber nur weil einer nicht mehr stiehlt, dann ist er nur lang kein Dieb mehr. Vielleicht hat er gerade keine Gelegenheit. Nee, er muss eine Veränderung passieren. Den neuen Menschen anlegen. Und das ist praktisch, das ist konkret. Er sagt, sondern arbeitet mit euren eigenen Händen und gebt denen, die die Not haben. Alte Angewohnheit durch eine neue ersetzen. Das können wir auf alles anwenden in unserem Leben. Zorn. Wenn du siehst, spürst, dass du zornig wirst, zähl bis 10. Beherrscht, das ist das Ablegen. Aber dann müssen wir das ersetzen durch aufbauende Worte, statt Worten, die kaputt machen. Lass die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Wir können das auf alle Bereiche unseres Lebens anwenden. Und das ist wichtig, dass wir nicht nur ablegen, sondern dass wir auch anlegen, dass wir neue Gewohnheiten lernen. Und beides ist schwierig. Und beides können wir nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Weil es ist schwer, alte Angewohnheiten, die wir jahrelang aus unserem Leben vor Christus mit uns schleppen, dass wir die ablegen. Braucht Disziplin, tägliches Training und genauso neue Angewohnheiten antrainieren. Leute sagen, so 6 bis 8 Wochen braucht man tägliche Übung, um sich halbwegs dran zu gewöhnen und dann ein paar Wochen mehr, um sich wirklich wohlzufühlen mit einem neuen Angewohnheiten. Vers 36. In Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabea, die übersetzt heißt Dorcas. Das ist ein schöner Name. Will irgendwer seine Tochter mal Dorcas nennen? Tabea oder Dorcas, beides heißt Gazelle. Ich weiß nicht, warum sie so geheißen hat, ob sie so schlank war. Ich hoffe nicht, dass sie so behaart war. So ein Name, die Gazelle, die Dorcas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Ich mag das, sie war reich an guten Werken. Sie hat Schätze im Himmel gesammelt. Es ist eine tolle Sache, dass wir hier investieren können für den Himmel. Wir können nichts mitnehmen, aber wir können es vorausschicken. Wir können eine Banküberweisung machen. Wie können wir Schätze sammeln? Der Herr sagt uns, alles, was wir für ihn tun, dafür werden wir belohnt werden. Das ist unser Job. Wenn ich für den Herrn einen Computer tippe, werde ich belohnt. Wenn ich es mit der richtigen Motivation tue. Wenn ich anderen diene, werde ich dafür belohnt. Wenn ich dem Herrn Dinge opfer, sammle ich Schätze im Himmel. Es ist wichtig, dass wir es mit der richtigen Motivation tun. Alles, was wir tun, um von Menschen gesehen zu werden, wird verbrennen. Genauso wie das ganze Zeug, unser materielles Zeug, was wir hier aufhäufen. Das wird alles eines Tages verbrennen. Wir brauchen mehr diese himmlische Perspektive. Zu sehen, okay, wir sammeln an für die Zukunft, für die Ewigkeit. Vers 37. Es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lüder nahe bei Joppe war, Joppe ist übrigens das heutige Jaffa, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht zu uns zu kommen. Die Jünger in Joppe haben gesagt, wir brauchen die Tabea. Wir brauchen die zurück. Schicken zum Petrus. Das war eine, die praktisch gedient hat, praktisch geliebt hat. Und das haben sie haben nicht um die Apostel oder die Propheten gebetet, die gestorben sind. Aber sie haben gesagt, wir wollen die Tabea haben. Wir brauchen die Tabea, die hat so praktisch gedient. Und auch, das sind die Leute, die wir lieben, die Leute, die kochen für uns. Die Leute, die putzen helfen, die vielleicht Auto reparieren. Wir brauchen mehr Tabeas. Diese praktischen, liebenden Menschen, die haben sie gesagt, die vermissen wir. Die wollen wir zurückhaben. Und Petrus im Vers 39, Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Petrus war wieder verfügbar. Ich mag das an Petrus. Auch für diese geringen Jobs oder nur einem Menschen zu dienen. Wenn ihr überlegt euch, Petrus hätte sich denken können, wegen einer toten Frau. Ich meine, hey. Eine toten Frau dienen, ich kann meine Zeit besser nutzen. Das ist eine gute Verwalterschaft in meiner Zeit, ich bin beschäftigt. Aber Petrus ist gekommen, ist gegangen. Und wir haben ganz viele geistlich tote Menschen um uns. Und ich denke, der Herr will uns gebrauchen in ihrem Leben. Und wir müssen verfügbar sein, wenn der Herr sagt, hey komm, da, dass wir gehen. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Ist wieder so ähnlich wie das, was Jesus getan hat. Es heißt dann weiter, und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabea, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Erinnert euch, als Jesus die Tochter des Jairus von den Toten auferweckt hat? War ziemlich dieselbe Situation. Jesus hat gesagt, sie schläft nur, und sie haben ihn ausgelacht. Was hat Jesus gemacht? Wieder Petrus hat diese ganzen Spötter, diese ganzen Trauernden, die ganzen, die ihn ausgelacht haben, hat sie rausgeworfen. Gute Lektion für uns. Manchmal sind wir in einer Situation, wo jemand oder etwas vielleicht in unserem Leben gestorben ist und wir trauern und der Herr will Wunder tun. Und auch wir müssen diese Spötter rauswerfen. Nicht die Menschen, sondern die Gedanken. Die sagen, das ist unmöglich, das ist hoffnungslos. Ich bin so traurig, ich werde nie drüber wegkommen, es gibt keine Lösung. Und der Herr sagt, wirf sie raus. Wirf sie raus. Wir brauchen dieses Vertrauen auf Jesus. Jesus hat all diese Ungläubigen rausgeworfen. Jakobus schreibt im Jakobusbrief, bittet, oder er soll bitten, wir sollen bitten im Glauben, ohne zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch wankelmütig oder ein doppelherziger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich dem Leichnam, er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabea, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er gab ihr die Hand, auch wieder was Jesus gemacht hat, richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor. Petrus kniet nieder, er war ein Mann des Gebets. Menschen, die Gott gebraucht, ein Mann des Gebets. Er hat anerkannt, dass er unzureichend ist. Hey, ich kann keine Toten auferwecken. Das ist lächerlich. Und wieder die Leute, die durchs Fenster reingeguckt haben, die hätten gesehen, wie Petrus kniet, dass er betet. Die hätten gewusst, das ist ein Werk, was der Herr getan hat, was nichts mit dem Petrus zu tun hat. Und er macht wieder das, was Jesus getan hat. Er spricht dieselben Worte. Er reicht ihr die Hand, richtet sie auf. Das, was wir tun können. Der Herr hat uns 4 Evangelien gegeben von dem, was Jesus getan hat. Und wir können die studieren. Und wir können davon lernen. Und wir können es genauso machen wie Jesus. Wir können ihm nachahmen. In jedem Bereich unseres Lebens. Was ist Gottes Wille? Wir machen oft so ein Mysterium daraus. Meistens ist es ganz offensichtlich, ganz einfach. 90% dieser Fragen können wir lösen, einfach indem wir die Frage stellen: Was würde Jesus tun? In Problemen mit anderen Menschen, mit unserem Chef, von dem wir überzeugt sind, dass er ein Vollkoffer ist, mit unseren Brüdern und Schwestern. Ja, die Frage stellen: Wer ist dran schuld? Oder warum passiert mir das? Sondern was? Was würde Jesus tun? Und das Tolle ist, wir wissen das bereits. Meistens. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, in seinem Wort, wenn wir diese Beziehung mit ihm pflegen, nahe bei ihm sind, dann werden wir anfangen, so zu denken wie er, so zu fühlen wie er. Wir werden seinen Willen wissen. Wir werden seinen Sinn und sein Herz bekommen. Und die meisten Christen, die meisten Leute kennen Gottes Willen. Das Problem ist meistens nicht, dass wir nicht den Willen kennen, sondern dass wir nicht tun wollen. Wir würden gerne was anderes hören. Und mir hilft es oft, mir vorzustellen, dass Jesus leiblich neben mir steht. Und er ist ja wirklich da, viel näher als in uns, viel nähere Beziehung. Und zu fragen, Jesus, was wir so jetzt tun, das beantwortet ganz viele Fragen. Also Petrus, er wandte sich dem Leichnam zu und sprach: Tabea, steh auf. Und sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Jesus sah, setzte sie sich auf. Ich frage mich, was die Tabea gedacht hat. Ob die geschockt war, ihr Gesichtsausdruck. Tabea war in der Herrlichkeit, hat Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen, und dann plötzlich sieht sie das unrasierte Gesicht von dem Petrus. Ich frage mich, was sie gedacht hat. Ich frage mich, was sie gesagt hat. Ob sie gesagt hat: Schade. Oder ob sie Tränen in den Augen hatte und gesagt hat: Warum? Sie war in der Herrlichkeit. Sie hat Dinge gesehen, die man nicht mal beschreiben kann. Sie hat diese Worte gehört, die man nicht aussprechen kann. Ich glaube, wir haben so wenig Ahnung, wie der Himmel wirklich sein wird. So herrlich. Offenbarung sagt uns, dass die Straßen aus Gold sein werden. Gold, das Wertvollste, was wir hier auf der Erde kennen, das wertvollste Zeug. Im Himmel wird das wieder Asphalt sein, der Mist, der Dreck. Wir können uns diese Herrlichkeit gar nicht vorstellen. Und das Herrlichste ist, Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Ungetrübt. Wir werden sein wie eine Braut, die nach langen Baden endlich mit ihrem Geliebten vereint wird. Das heißt, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Da sind wir zu Hause. Ich kann kaum darauf warten. Wenn ich mal sterbe und ihr betet, und ich komme wieder zurück, Ich wär kein freundliches Gesicht haben. Es ist so viel besser, beim Herrn zu sein. Wenn ein Bruder oder eine Schwester im Herrn stirbt, die hat das Ziel erreicht, sie ist zu Hause, so viel besser als hier. Und der Herr weckt von Zeit zu Zeit Menschen wieder auf. Ich glaube, er tut das, um ein Zeichen zu setzen, um eine Aussage zu machen. Aber das ist immer zum Nachteil der auferweckten Person. Immer auf Kosten der Person. So viel besser beim Herrn zu sein. Das sind wir zu Hause. Vers 42, es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Weil Petrus einer Person gedient hat, ist viel Frucht daraus hervorgekommen. Wir dürfen es nie unterschätzen, wie wertvoll es ist, in eine Person zu investieren, eine Person zu dienen. Vielleicht einem Jugendlichen, vielleicht einem Kind im Kinderdienst, vielleicht einem Freund. Vielleicht wird mit der mal der Billy Graham von Deutschland. Und Millionen bekehren sich durch seinen Dienst. Und bringt viel Frucht und die ganze Frucht geht auf unsere Rechnung mit. Im Vers 43, es geschah aber, als dass er viele Tage in Joppe bei einem Gerber Simon blieb. Weitere Eigenschaft von Petrus. Petrus war flexibel. Ein Jude wäre nie bei einem Gerber geblieben. Ein Gerber zu sein, das war ein unreiner Job. Der hat mit toten Tieren zu tun gehabt und das hat ihn kultisch unrein gemacht. Die Mischner sagt, wenn ein Mann zu einem Gerber geworden ist, dann konnte sich seine Frau von ihm scheiden lassen. Das war ein Scheidungsgrund. Das war kein cooler Job, ein Gerber zu sein. Aber der Petrus hat bei ihm ist bei ihm geblieben. Ich glaube, der Herr hat den Petrus auf das vorbereitet, was wir nächste Woche sehen werden, auf das Kapitel 10, wo er ihm gelehrt hat, nenn das, was ich rein nenne, nicht unrein, Petrus. Ich schicke das Evangelium auch zu den Heiden. Aber Paulus war flexibel, der war gewillt, aus seiner gewohnten Perspektive auszubrechen. Und freiwillig wäre der Petrus früher nie bei einem Gerber geblieben, der war nicht mal in sein Haus getreten. Aber weil der Herr das so führt, sagt er, okay, Herr, ich mach's. Und mögen wir flexibel sein, offen für die Führung des Herrn, dass wir nicht nur Dinge auf eine Art tun und so muss es sein und wenn es anders ist, dann ist es falsch. Immer im Rahmen der Schrift natürlich, flexibel. Wir haben Grenzen im Wort Gottes. Aber da drin ist viel Freiheit. Dass wir nicht feststecken in Traditionen oder Gewohnheiten. Sondern offen, flexibel und brauchbar für den Herrn sind. Und sagen, Herr, tu mit mir persönlich, was du willst. Herr, tu mit uns als Gemeinschaft, was du willst. Wenn du was ändern willst, Herr, ist okay. Du bist der Herr, wir sind flexibel. So spannend, die Apostelgeschichte zu studieren. Wir denken uns oft, wenn wir nur leben könnten in der Zeit, in der Apostelgeschichte, das wäre es, das wäre das Höchste. Aber wisst ihr was, die Leute damals, die haben gesagt, wenn wir nur in den letzten Tagen leben könnten, in der Zeit, wo Jesus wiederkommt, das wäre das Höchste, das wäre das Größte. Und wir leben in den letzten Tagen. Ich bin überzeugt, dass wir die Generation sind, zu der Jesus wiederkommt. Ich glaube, wenn der Herr mich nicht, kann mich jederzeit nach Hause holen, das ist okay. Aber wenn ich mein durchschnittliches Lebensalter erreiche, ich glaube, ich werde es nicht erreichen, weil der Herr vorher wiederkommt. Und es ist spannend, mit dem Herrn zu leben. Spannender als Bungee-Jumping, aufregender. Ich glaube, wir werden große Dinge erleben mit ihm. Er bereitet uns gerade vor. Und es beginnt schon, wir sehen schon, dass der Herr wirklich wirkt. Hey, wenn 20 unbekehrte Leute in Grünstadt zu einem Konzert kommen, das heißt, der Herr tut was. Gott ist gut. Und lass uns einfach verfügbar sein für ihn. Wir persönlich ihm hingegeben sein, einfach seiner Führung folgen und auch wir als Gemeinschaft, dass er uns brauchen kann und dass wir Frucht bringen für ihn. Und der Herr hat noch was vor mit uns. Wenn er nichts vorhätte, hätte er uns nach Hause geholt. Es wäre grausam, wenn er uns hier lassen würde. Ich weiß, sobald der Herr mit mir fertig ist, schupp, weiß nicht, Autounfall, Stein am Schädel, wurscht, holt mich nach Hause. Allein die Tatsache, dass wir noch hier sind heute Abend, heißt, dass er was vorhat mit jedem Einzelnen von uns. Er sagt, wie zum Paulus, es ist mein auserwähltes Werkzeug und ich will dich gebrauchen. Lass uns beten. Herr, wir sagen dir Danke, dass du uns gebrauchen willst. Wir sagen dir Danke, Herr, für diese wunderbaren Vorbilder und Beispiele, die du uns in der Schrift gegeben hast. Ich danke dir, Herr, dass wir lernen können von Paulus. Dass wir nicht alles selber neu lernen müssen, Herr, dass wir nicht selber mit dem Kopf gegen die Wand rennen müssen und vielleicht 10 Jahre am Abstellgleis sind, weil wir gegen dich kämpfen, Herr. Und ich weiß, Herr, ich bin ein Dickkopf. Aber Herr, ich möchte schnell lernen, ich möchte einfach lernen. Hilf uns allen, Herr, diese Lektionen zu lernen, die du uns in unserem Leben schenkst, Herr. Du gibst sie uns, dass wir wachsen können. Weil du in uns wirken willst, weil du uns verändern willst. Weil du uns brauchbar machen willst. Und Herr, mach uns so Menschen wie den Petrus, die verfügbar sind, die flexibel sind, die offene Augen haben, die einfach dienen wollen, egal was es ist, und jede Gelegenheit nutzen. Herr, wir wünschen uns, dass Menschen zu dir kommen. Wir sehnen uns, Herr, nach dieser Erweckung und wir wollen Teil davon sein. Ich bitte dich, Herr, mach uns rein in unserem Herzen. Mach uns verfügbar. Mach uns zu Werkzeugen, die du gebrauchen kannst. Und Herr, füll uns mit deinem Heiligen Geist. Wir können nicht aus eigener Kraft leben. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Zurüstung. Ich bitte dich, dass du das im Leben von jedem von uns tust. Und wir wollen uns dir hingeben, Herr. Wir lieben dich und es ist das Höchste in unserem Leben, dich zu kennen, dir zu dienen, dich zu ehren, Herr. Amen.
Bye.